Hallo zum Käfen-Podcast. Ich bin der Benny Treu und mein heutiger Gast ist der Theaterregisseur Joachim Gottfried Goller. Er hat die Rotierenden gegründet. Er ist als Theaterregisseur überall im deutschsprachigen Raum die Runde. Jetzt hat er bei den Salzburger Festspielen etwas gemacht. Und ich warte schon seit der Ewigkeit drauf, mit Joachim zu reden. Wir reden darüber, wie er mit dem Thema Heimat in seine Theaterprojekte umgeht, wie er überhaupt zum Theater gekommen ist und über seine aktuelle Produktion, die was am 13. Oktober in der Dekadenz in Brixen Premiere feiert und wo es um die Naja geht. Die Naja ist der Militärdienst und wenn man Männer ab einem gewissen Alter fragt, wie es einem wo, dann hört man die schönsten Geschichten. Bevor ich eigentlich aber im Podcast starte, muss ich eigentlich noch ein paar Termine sagen. Und zwar haben wir am 14. Oktober wieder eine Stand-Up-Show um 8 in Brixen. Da ist der Link in der Beschreibung. Außerdem machen wir wieder die Cave Stage und die Cell ist am 21. Oktober. Die Cave Stage ist mein Herzensprojekt seit über 3 Jahren, wo ich einmal im Monat eine offene Bühne mache, wo Künstler und Dichter und Geschichtenerzähler aus ganz Südtirol, aus der ganzen Welt, aus dem ganzen Universum auftreten und persönliche Sachen erzählen, gesellschaftskritische Fragen stellen und vielleicht ihre Kochrezepte veröffentlichen. Ich weiß nicht genau, was kommt, ist mir als Host auch total egal. Hauptsache ist, dass jemand auf die Bühne geht, der was er Freude hat. Also, wenn ihr es einem zuschauen wollt oder mitmachen wollt, könnt ihr es über den Link in der Beschreibung anmelden. Und so viel vorausgeschickt. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Joachim und dem Caveman-Podcast.
Und alles passt, weil du herrschst im Caveman-Podcast.
Du findest so Orte mit einem Glanz, wo es unter dem Glanz ziemlich schimpelig wird.
Aha.
Machst du das extra? Oder wo kann das herkommen?
Jetzt habe ich mich gerade gefragt, ob du denkst, ich komme so an Orte, die glänzen, so, ah. Und ich quasi, ich fange da nun alles zusammen zu krallen und irgendwie so. Nein, ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, das ist schon ein bewusstes Interesse von mir. Also so, ich frage mich schon manchmal, ob das als Weg reicht. Also weißt du, ob es reicht, wenn man einfach sagt, ah, da glänzt es und jetzt die wir mal aufblättern und drunter ist es gar nicht mehr so glänzig. Oder ob man nicht eigentlich quasi einen Schritt weiter rangehen muss, gemeinsam zu schauen, ah, warum glänzt es denn da jetzt nimmer? Oder was ist denn eigentlich das Problem, was da liegt? So, weil eben, weil es natürlich eigentlich an sich vielleicht auch fast wie ein einfacher Zugang ist, zu sagen so, oh, die Elite, wenn man hinter die Fassade schaut, dann sieht es gar nicht so aus. Also ich meine, das ist ja irgendwie etwas, was uns alle schon irgendwie so als gängiges Motiv bekannt ist oder so. Genau, ja. Aber ich finde es eine schöne Beobachtung. Oder irgendwie freue ich mich über also Beobachtung, wenn man meine Arbeit so liest.
Oder so. Es ist so wie so ein Freizeitpark, wo wenn man zweimal hingeht, dann sieht man, wo es überall so ein bisschen quietscht und knarzt. Und
ja.
Wenn man auf Nacht zusammen ist, dann ist es gar nicht mehr so fein.
Ja. Ah, witzig. Ja. Und dann traut man sich ja gar nicht mehr vorn. Man heißt dann auch schon. Eigentlich. Heißt dann schon schon. Oder? Also so, wenn man, ja. Ja. Interessant. Da sieht man, was überall quietscht. Aber ja. 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 Jetzt muss ich über das ein wenig nachdenken, habe ich das Gefühl, fast. Naja. Hast du da aber das Gefühl, dass das, wenn man, geht man dann eigentlich traurig außer, wenn sowas passiert? Also, weil irgendwie, wenn du das mit dem Freizeitpark beschreibst, dann denke ich mir schon so, Asti, wenn ich im Freizeitpark reingehe und mir danach denke, so, Schrauben und irgendwie als Windscheiße.
Ich glaube, das ist nicht einmal so. Ich glaube, das ist schon in einem späteren Zeitpunkt. Weil in Glanz ist man gewöhnt bei vielen Sachen. Nicht?
Ja.
Wenn Gardaland forscht oder so,
ja.
Dann denkst du, ah, das habe ich so in Erinnerung und da ist so glänzig und glänzig.
Ja.
Und deine Sachen sind in dem Moment, wo man so erwachsener geworden ist und das sehen kann. Es ist während ein Stickel, ich darf nicht sagen, dass man altert, aber man kriegt eine neue Ja. Was ich meine?
Wow, okay, wow. Ja. Ja. Nein, nein. Ja, das ist ja genau so gewollt. Nein, Skieren. Also so, ich finde es ganz interessant, weil was ich schon einmal, oder was mir schon einmal eine Person rückgemeldet hat, dass sie was von mir gesehen hat und so gesagt hat, es war für sie in irgendeiner Form sehr anstrengend, aber das hat die Person sehr wohlwollend, sehr positiv rückgemeldet. So. Es war sehr anstrengend, weil sie das Gefühl gehabt hat, da ist so viel Zeit passiert in der Zeit von eigentlich eine Stunde 15 oder so, glaube ich, was es war. So, sie hat das Gefühl gehabt, sie ist irgendwie so viele Stunden da drin gesessen und nicht, weil es langweilig geworden ist oder so, sondern weil man das Gefühl gehabt hat, wir vollkommen eine Stunde und 15 Minuten backen. Also was kann da irgendwie so mit dem Organismus so passieren, wenn man da drin sitzt oder so? Von wie viele Gedanken kann man irgendwie, das mit dem Altern gefällt mir gut. Weil ich schon sagen darf, das ist mir allem ein Anliegen, oder ich glaube, das sage ich ganz oft bei Proben, dass ich ganz gern hätte, dass man quasi einsteigt als Publikum gemeinsam und man schaut, dass alle da sind, also alle auf der Bühne, alle im Publikum und alle sind irgendwie da. Und dann schaut man gemeinsam, wo man an dem oben schafft, gemeinsam hinzugehen. Und auch wie weit man es schafft zu gehen. Also nicht nur irgendwie, also wenn Sachen schieren sind, ist alles super und ich liebe total schierne Sachen. So Sachen, die schieren sind, die Spaß machen, die unterhaltend sein. So, wo man auch gern sitzen bleibt und irgendwie so. Aber gleichzeitig ist es ja total toll, wenn man gemeinsam sich wie so ein assoziatives Bewusstsein gemeinsam schafft, mit dem man auch nicht allem rational entlang geht, eine Argumentationsführung, sondern wirklich so atmosphärisch und irgendwie so. Altern hat ja irgendwas mit dem zu tun, weil es ja irgendwas ist, was aus ganz vielen Eindrücken, die man erlebt, passiert. Zeit und Erfahrungen und aber gleichzeitig auch so Verantwortungen, die dazukommen. Und das sind ja auch Sachen, die auf ganz unterschiedliche Level passieren. Emotionen, zu denen man einen Zugriff findet. So, ja.
Mir fällt da leider auch eine Szene in, wo der Patam auf den Lande kommt, der Max auf die Bühne. Und ich weiß nicht, ob er sich anzieht oder Sachen irgendwo aufhängt. Und das dauert voll lang, aber das ist nicht eine Zeit, wo man auf etwas wartet, sondern das ist Zeit, die du hernimmst, um über die Zeit, wo das passiert, irgendwie lass schon nicht aus, sondern du ziehst schon so mit bei den Auseinandergebauen vom. Die haben mich ja auch so ein bisschen das Heimatthema, oder?
Ja, voll.
Heißt etwas, was die volle, was sich so wie durchzieht bei dir, oder?
Ja, schon.
Oder Heimat und Tradition. Ich merke ja auch so auf Instagram, sondern auch so.
Ja.
Der Bus, der sagt, ich bin ein Tiroler oder so.
Ja, also ja, voll.
Dass das auffällt, muss man auch das suchen, irgendwie, oder?
Voll, ja. Ja, ich habe schon das Gefühl, also einerseits finde ich das total interessant, dass du die Szene benennst, so, weil ich schon auch das hat erst relativ spät angefangen, dass ich so eine Form von Vertrauen gelegt habe, einfach in so Vorgänge auf der Bühne. Das haltet nicht allem stand, dass sich eine Person auf der Bühne einfach ausziehen kann und das ganze Publikum ist dabei. Also für selber muss man das irgendwie, finde ich, an der richtigen Stelle einsetzen, richtig einbetten. Davor muss was anderes passieren, dass der Zuschauer so wie er was oder die Zuschauerin auch so wie er was zu denken hat. Also irgendwie, da spielen ja ganz viele unterschiedliche Sachen mit. Und so und gleichzeitig habe ich für das auch ein extremes Interesse entwickelt für so Sachen, die irgendwie so sein, also irgendwie einmal irgendwie das. Und gleichzeitig dann auch eben, wie es bei Dama auf dem Lande auch war, eben, und du irgendwie gerade quasi ungetippst hast, mit der ganzen Heimat, Heimat klingt auch schon gleich so wieder so, aber mit der ganzen Traditionsheimat, Alpenraum Sache, die mich schon. Das hat schon auch ganz viel mit meinem Aufwachsen zu tun, wo ich einfach so merke, ich bin einfach in einer Umgebung aufgewachsen, die überhaupt nicht urban war, so, wo man aus dem gar nicht rauskommt. Also einfach schon das Höchste der Gefühle war wirklich Brixen. So, wo man schon so gedacht hat, boah, jetzt bin ich eigentlich so vom Verhältnis so in New York gekommen. So, das war wirklich so, mit 13 war das schon so, also war so Oberschule gehen nach Brixen, das war so, boah, und jetzt Pizza Altaglio, wow. So, jetzt bin ich echt irgendwie
unkämmen,
schon einmal. So, weil das ist schon in und nicht, dass man jetzt sagen, oder nicht, dass ich jetzt damit sagen will, es ist so, irgendwie Hinterwäldler ist, da wo ich aufgewachsen bin, weil irgendwie ich habe natürlich auch Medien zur Verfügung gehabt und so weiter. Und trotzdem haben Traditionen da einen ganz starken Wert so gehabt. Und ich war extrem viel mit denen konfrontiert. Und deswegen glaube ich, ist schon so wie eine, das hat wie so eine Brille bei mir geprägt. Also wo ich einfach noch die Attribute, noch die Signale einfach permanent in meiner Weltwahrnehmung, glaube ich, einfach suche, wo das irgendwie auch stattfindet. Und ich merke schon auch, dass irgendwie die Umgebung da, in der wir jetzt beide aufgewachsen sind, ja, einfach ganz viel, allem noch durch irgendwelche Formen von Traditionsweisen, die vor allem auch vom katholischen Glauben irgendwie geprägt sind, einfach durchzogen ist. Also so, wir begegnen ja irgendwie in jedem Ecke irgendwie in einem Wegkreuz und eigentlich, und das ist eigentlich gar nicht mehr in unserem Bewusstsein so, aber irgendwie dacht. Also so, da gibt es irgendwie viel, was irgendwie übrig ist und was von dem ausgehend da irgendwie so ein bisschen Traditionen, wie wir Lebensweisen denken, wie wir unser Alter auch denken, so, was man mit einem gewissen Alter tun sollte und was nimmer oder wo man seinen Schwerpunkt hinlegen sollte und so. Und das hat natürlich jetzt nicht im weiß ich nicht, in Südtirol damit zu tun, sondern schon irgendwie ein bisschen breiter, vielleicht auf dem westlichen Raum, aber da finde ich es schon in irgendeiner Form explizit. Und da, und für das habe ich einfach schon ein Interesse entwickelt, nochmal mehr mit dem, wo ich glaube ins Ausland gezogen bin, weil Semmer wir ein durch das Zurückkommen, ist man nicht allem so Bescheid von dem. Also in München gibt es auch extrem viel Katholizismus, also wirklich. Aber es hat irgendwie so ein bisschen was, ich kann jetzt besser drauf zugreifen. Und siegen mir ja nicht allem Leime rumgegriffen von dem Ganzen, was einem so
weil das war schon ein großes, also jetzt Gegner ist vielleicht ein großes, besseres Wort, aber das war schon auch so was Präsentes, oder? Das war so einmal ein Mittel, was du gern hergenommen hast, auch um zu provozieren.
Voll.
Oder etwas, wo du dir im Grunde durch die Art, wie du das verwendet hast, mit dem Gegenteil, die so identifizieren gekannt hast, oder?
Voll, ja, das Gegenteil. Nein, voll. Es ist natürlich schon, ich denke natürlich allem viel nach, wer ist mein Publikum? Also wer kommt da her? Und das, ich wirf natürlich so die andere Begriffe auf den Tisch, jetzt in, so jetzt vielleicht in Brixen, als es jetzt in Salzburg für ein junges Publikum tue oder was ich tue irgendwie, wenn ich irgendwie in Würzburg bin und was irgendwie in der Stadt gibt es irgendwie eine große russische Community. Also so, das sind ja alles Sachen, wo ich mich irgendwie zu dem Ort umfange zu verhalten und wo ich dann darüber nachdenke, aha, was sind irgendwie vielleicht Begriffe, die ich quasi daher bringen kann, die wir dann gemeinsam verhandeln können. Und das ist halt schon, glaube ich, da für mich allem so eine Form von, die traditionelle Prägung, weil ich so merke, so, jeder hat in irgendeiner Form eine Meinung dazu. Ob man es mag oder nicht mag, ob man sich auf den Schlips getreten fühlt, ob man voll drauf drescht und irgendwie sagt, ja, Blasphemie. So, da gibt es ja ganz unterschiedliche Formen, aber es bewegt was. Und irgendwie bewegt es auch möglicherweise untereinander im Publikum was. Was manchmal besser, manchmal weniger gelingt. Aber das finde ich irgendwie, das finde ich ein Potenzial einfach, wo wir umfangen, sich was zu bewegen. Also so, das, genau, das finde ich irgendwie gut. Ja, genau. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass so die traditionelle Werte in Südtirol jetzt eigentlich schon so komplett abgeschrieben sein. Also so ist, wir haben natürlich auch politische Tendenzen oder auch so im Brauchtum gibt es natürlich auch Tendenzen, die sich dann manchmal auch so mit so politische Verweben oder Vermischen, so, wo man natürlich merkt, so, das sind schon Komponenten, gegen die man mal mehr in der Stadt wie ein weniger, auf dem Land wie ein mehr, einfach mit dem man konfrontiert ist oder gegen den man in irgendeiner Form umkämpft. So, ja.
Ja. Ich finde, weil es ist ja so ein Thema, ich meine, das ist logisch, voll aufgeheizt, wobei man viel kommt, es ist mittlerweile viel weniger aufgeheizt, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber gerade kommt man viel, gibt es einfach so viele Sachen, über die man sich aufregen kann. Weißt du?
Ja.
Das Leid provozieren.
Okay. Ja, dass ja, man ja, voll.
Auch so Sachen, die was einfach noch relativ undiskutiert sein oder halt so, weißt, so Identitätssachen oder so, die was jetzt so groß erst seit kurzem so richtig mit bewaffnet diskutiert werden, so vor allem.
Ja.
Und dann finde ich es allen wieder hetzig, wenn so die Kirche auftaucht, weil in meinem Kopf ist die einfach
nicht vorhanden.
Nicht vorhanden,
oder
obwohl
einfach nicht präsent,
ich in einer Bischofsstadt wohne.
Ja, ja, voll. Wo
gefühlt
voll
die Hälfte in der Kirche gehört.
Ja, voll, voll, voll. Ja, das ist natürlich schon auch, also mir so, seien ja dann doch da in irgendeiner Form oft in, also wir haben ja gesamtgesellschaftlich schon manchmal das Blasenproblem.
Sicher.
Also so, weil es ist natürlich schon, wenn ich merke, die Unterhaltungen oder die Debatten, die ich mit Menschen führe, verändern sich natürlich schon irgendwie rapide, wenn ich jetzt so gehe, wenn ich da in der Dekadenz sitze oder wenn ich jetzt irgendwie am Wochenende zu meinen Eltern auch fahre, so, und dann irgendwie in Kastelruth sitze und dann einfach auch mit meinen Geschwistern oder so über Sachen rede, weil die natürlich irgendwie zu gewissen Themen andere Zugänge haben. So, der ja nicht, was jetzt auch, glaube ich, für mich gar nicht jetzt irgendwie darum geht, also ist natürlich der nächste Schritt, ob man da jetzt irgendwie feindliche Positionen irgendwie hat oder sowas, sondern einfach merkt, dass ein für ein paar Sachen ist Sensibilität einfach nicht so da, weil einfach die Berührungspunkte komplett fehlen.
Mhm.
So, und wo wir in Diskursen irgendwo sein, wo die dort noch gar nicht, also
da, wo so in Feinheiten drinnen bist, dass du nicht anfangen kannst bei der einen Seite.
Ja, also das ist irgendwie so, das geht sich irgendwie nicht aus. So, und weil, genau, und eben, ich finde schon, dass man auch, ich weiß nicht, mir fällt gerade irgendwie ein Bekannter von mir ein, also der hatte mal eine, wie nennt man das, Doktorarbeit darüber geschrieben, also quasi wie viel Einzug eigentlich quasi so biblische Muster in der westlichen Literatur, auch weltlichen Literatur, also gar nicht irgendwie eigentlich Einzug finden, wie viel auch quasi die Geschlechterverhältnisse aus der Bibel eigentlich mit dem zu tun haben, wie wir irgendwie, frag mich nicht nach einem Ergebnis, keine Ahnung, aber irgendwie, ich denke über das schon so wie ein, eben diesbezüglich noch, weil ich so denke, eben, ich glaube, für uns ist das gar nicht mehr so krass spürbar, weil quasi nicht jeden zweiten Tag jetzt der Bischof bei uns vorbeizieht mit der Prozession und wir irgendwie das Gefühl haben, ah, muss ich jetzt irgendwie, oh Gott, jetzt wollen alle, dass ich irgendwelche Dings vor die Fenster tue oder keine Ahnung. Aber trotzdem sind wir mit ganz vielen Sachen eben, glaube ich, so einfach, also weißt du, dass am Sonntag niemand arbeitet, so. Das ist natürlich jetzt auch nicht leid, das gibt es nicht leid im katholischen Glauben, dass man jetzt einen,
dass man einen Tag frei
so frei hat. Und das finden wir auch ganz gut alle, also bitte, auch gern zwei. So, oder auch gern drei, irgendwann, ich weiß auch nicht. Aber halt irgendwie sein, dass ja alles so. Ich glaube halt einfach, es gibt in unserem, so wie in unserem kulturellen Gedächtnis, gibt es einfach viele Sachen, die eigentlich schon da sind, schon ganz lang. Und wo wir denken, in dem Moment, wo wir das Kreuz nicht mehr hängen haben in jedem Raum, passt es dann eh schon vielleicht. Aber vielleicht sind da einfach Sachen, die schon viel, viel länger gehen und die ja vielleicht auch nicht allem destruktiv sein müssen oder so. Aber irgendwie.
Dass man sich bewusst macht.
Ja.
Oder so Umfang, das irgendwie auszuarbeiten, was alles bewusst sein kann.
Ja, ja.
Oder immer, das sind Geschichtsstrukturen.
Ja.
So Figuren, die was auch wieder mal auftauchen.
Voll. Voll, voll, voll. Und natürlich ist das andere, was du sagst, vorhin mit dem, was du gesagt hast, irgendwie, wir sitzen jetzt gerade in einer Stadt, in der es halbe quasi der Kirche gehört. So, das ist ja auch da.
Yeah,
also so, das ist natürlich für uns irgendwie auf irgendeiner Form, in irgendeinem Maße nicht spürbar. Wobei natürlich trotzdem, wenn wir uns kurz, wo wir uns vorhin gesehen haben, über Mietpreise irgendwie kurz unterhalten, dann muss man nachdenken, mal kurz.
Ja,
naja. Also vielleicht waren ja Räumlichkeiten da, die, also ich will jetzt nicht.
Eine große denken, Halle war schon.
Eine große Halle gab es schon auf dem Domplatz. Na, okay.
Sogar zwei.
Na, genau. Nein, eh nicht. Also so, weiß ich nicht. So, aber das ist natürlich auch da.
Ja.
So, in irgendeiner Form.
Und es bietet sich an, das auch herzunehmen. Ich meine, das ist etwas, wo im Grunde jeder so irgendwelche Kontaktpunkte hat.
Voll, voll. Also so, und irgendwie muss man ja schon auch, oder ich weiß nicht, ich denke dann allem wieder drüber nach, in München eine Zeit lang in der Nähe von einer evangelischen Kirche gewohnt, die ganz oft Also die haben tatsächlich die Kirchenbänke rausgerissen und haben quasi Leimer Stiele gehabt, die sie quasi dann gekannt haben, je nach, wie sie es halt brauchen, aufstellen. Also wenn sie quasi Messe haben, stellen sie halt quasi Reihen auf. Wenn sie über irgendwie eine Ausstellung haben, eine Woche lang, dann sind die alle weg und dann stehen irgendwelche Wände drin. Wenn sie ein Konzert haben, entscheiden sie einmal jetzt da, wenn ein Orgelkonzert ist, damit man zur Orgel auch schauen kann. Also so Sachen, und über das habe ich dann öfter nachgedacht, ob das nicht vielleicht auch irgendwie so ein, jetzt komme ich da total ins Schwelgen, aber weil so ein Ort, Kirche, was ja irgendwie eine Form von heteronormativer Versammlungsort ist, der ja eigentlich sollte für alle offen sein, jetzt in dem Fall natürlich alle, die dem katholischen Glauben zugehören, so, aber grundsätzlich ein Ort, der für die Gemeinschaft da ist, wo man sich treffen kann, wo man auch gratis einigen kann und gemeinsam was tut. So. Und da denke ich mir, eigentlich müssen wir als Kulturmenschen dich eigentlich da mit dem irgendwie
gut verstehen.
Ja.
Ja.
Was jetzt?
Das ist schwierig, muss man schauen.
Schwierig, muss man schauen. Also so, ich sage jetzt auch überhaupt nicht, ich glaube schon, dass irgendeine Form.
Aber ich glaube, dort sind auch viele Schnittpunkte.
Also voll, aber vielleicht müssen die einfach nur viel, viel massiver, viel größer werden. Dass man wirklich so sagt, eben dir auf, zack. Und jetzt irgendwie, also so.
Bei den Sachen finde ich schon, das größte Problem, ich meine, dass es einem auffällt, hell ist so der erste Schritt nicht.
Ja.
Das Problem ist, glaube ich, nachher, wenn man anfängt, so Kooperationen zu suchen,
ja,
dass so beide mit einer guten Einstellung zu ihnen gehen.
Ja.
Weißt
du? Ja. Eben, weil wo man
dann so denkt, muss. Weil man denkt,
mit der Dings, ja, was muss ich genau passen? Und eigentlich denkt man sich, im Grunde sind wir alle leid.
Ja.
So, und eigentlich eben, die Skepsis muss man ja bei sich selber mal als erstes abbauen, weil irgendwie ist es total doof, dass wir zwei da sitzen und sagen, boah, die Küche hat aber total viel. Ja, warum gehen wir nicht eigentlich morgen hin und sagen, hey!
Zwei Lampen und ein Mikro und auf.
Geht. Ja, ja, und machen dann was. So.
Ja, finde ich spannend.
So, natürlich gibt es total viele Konflikte, die dem trotzdem noch irgendwie zugrunde liegen, wo ich mich auch hart tue, ganz leicht in eine Kirche reinzugehen und zu sagen, hey, total kein Problem für mich, das so ist wahrscheinlich Schwierigkeiten habe mit meiner Leben.
Ja,
voll.
Ja.
Das, aber eigentlich finde ich, ja.
Aber jetzt tue ich mal hart Thema wechseln.
Ja, gut. Ultra gut.
Was war der erste Moment, wo du hergegangen bist und so gesagt hast, das mit Regie, das möchte ich jetzt wirklich weitermachen.
Ist vor allem gut, weil jetzt habe ich gedacht, wo du gesagt hast, das möchte ich mal probieren, aber tatsächlich die Frage war, ich möchte es weitermachen. Ich glaube, das war schon noch meiner, glaube ich, oder das war bei meiner ersten Arbeit, glaube ich, die ich allein gemacht habe, weil ich meine allererste Regie habe ich damals mit der Vicky Obermarzner gemeinsam gemacht. Und dann habe ich die zweite, glaube ich, allein gemacht. Und Sam ist tatsächlich so auch wie ein, es war nicht ganz leicht so, wir waren alle irgendwie Anfang, Mitte 20 oder auch ein paar, glaube ich, waren noch jünger, 17, 18, so. Und ich war natürlich eine Person, die in dem Bereich noch nicht wirklich Erfahrung gehabt hat. Und natürlich gehen da Sachen chari, wenn man ausprobiert und irgendwie so merkt, Asti, man ist dann echt eine Person, die gleichzeitig 10 Leute irgendwie für 10 Leute Verantwortung hat in so einem Prozess. Und dann merkt man, dass einfach gewisse Bedürfnisse von Leuten da sind und man schafft nicht alle zu durchstillen. Und manchmal habe ich das Gefühl, bin ich am Beginn auch manchmal, habe ich nicht ganz adäquat darauf reagieren schaffen. Also was jetzt nicht heißt, so ich irgendwie dann total falsch reagiert, sondern quasi die Reaktion war, glaube ich, von beiden Seiten total schwierig und deswegen ist es dann irgendwie so, aber so ich kann, glaube ich, allem von der Verbesserung von meiner Seite aus reden und deswegen so ich dann irgendwie, glaube von meiner Seite hätte ich da anders reagieren können. Und da ist schon, glaube ich, zu einem so ein bisschen zum Moment gekommen, wo ich mir so gedacht habe, nein, ich glaube, ich kann es eigentlich gar nicht, wenn eine Probe so ausgehen muss. So, und ich glaube trotzdem, und ich glaube, nachdem war aber so der erste Moment, wo ich mir gedacht habe, nein, ich glaube, ich muss es nur mal probieren. Und ich muss jetzt weiterschauen. Und das, glaube ich, war so das erste Mal, Und es war tatsächlich eben gar nicht so, glaube ich, ein künstlerischer Impuls, sondern tatsächlich eher so ein zwischenmenschlicher, wo ich gemerkt habe, man eigentlich, glaube ich, muss das gehen. Dass man da irgendwie gemeinsam, weil es ist, Regie machen ist nicht so leicht, weil man hat ja nicht einfach, man ist ja nicht der Maler, der irgendwie malt und sagt, ah, der Pinsel hebe still und die Farbe hebe still, sondern man arbeitet natürlich all mit anderen Menschen zusammen. So, und dem müssen irgendwie alle einen Impuls haben auf der Bühne, den sie selber verstehen. So, wo sie ja sagen, so, jetzt weiß ich, warum das kommt. Genau, ja. Ja, ich glaube, das war Sam.
Weißt du noch, welche Produktion das war?
Das war tatsächlich die erste Produktion dann vom rotierenden Theater, quasi, wo wir uns damals gegründet haben. Und das war eine Hamlet-Bearbeitung. Das hat quasi Thelma, Prinzessin von Dänemark, warum da quasi eine damals noch total fresh, jetzt wahrscheinlich nicht mehr so, aber es ist 11 Jahre her, wir haben quasi eine Bearbeitung von Hamlet gemacht, wo wir quasi gender-cross-mäßig alle Männerfiguren mit Frauen besetzt haben und die Frauenfiguren mit Männern besetzt haben. Genau. Das war damals auch quasi der erste, meine erste Premiere in der Dekadenz.
Ich wollte gerade sagen, das war noch, wenn in der Dekadenz am Ende von der Saison
von Bieder zu heiß und rotierendes Theater
heiß und
genau.
Sachen gemacht.
Zeigen durften, so im Juni. Das war ganz toll eigentlich.
Wohl, dass wir da so war, das Publikum waren, es waren leider junge Leute.
Ja, ja, das war schon, es war fast geil. Wie so ein Mini-Festival dann, ja. So kurz vor der Sommerpause.
Ihr seid so umgestanden mit den Schuhschachteln.
War das so?
Weil, ja, ich glaube, es hat einen freiwilligen Eintritt gekriegt oder so.
Das kann sein, ja. Das kann sein. Dass wir das gemacht haben, genau.
Haben wir bis noch, es war Thelma, noch bis Raff gemacht.
Genau, also da waren auch so ein paar andere Sachen dazwischen, aber halt war quasi dann die zweite Sache, die wir in der Dekadenz gemacht haben.
Genau. Raff war brutal.
Ja, es ist lustig, weil wir erst heint bei der Probe darüber geredet haben, weil wir haben heint auf der Probe eine Schreibmaschine gehabt. Da steht auch eine, lustigerweise. und wir haben dann heint darüber geredet, weil eben die Miriam Falkensteiner, die Vicky Obermazzoner und ich quasi alle bei der Produktion gerade sein. Und wir waren damals alle bei der RAF quasi dabei. Und es ist jetzt einfach 10 Jahre her. So 10 Jahre, wie alt bin ich? Und dann haben wir darüber geredet kurz. Eben wir, eigentlich war das schon ein bisschen wild.
Schon ja, wo, glaube ich, zart. Wenn man so nach dem Projekt fragt, haben wir alle so. So aussteigen gemäß und
ja.
Geplant, so Revolutionen.
Das war schon eine eigene Dynamik. Also, das ist ja ganz oft so, wenn man in so intensive Theaterzeiten drin ist, gerade irgendwie in einem Alter. So oder so, das kennst du ja auch, oder?
Softe also Radikalisierung.
So eine softe Radikalisierung, aber irgendwie es setzt sich so ein Geist frei. Ich weiß das auch noch so, das war ja wie, wenn man da. Also es da im DPZ fährt sich oft auch so Festivals und so. Und ich weiß auch noch, wo wir das eine Mal dann mit der Theaterwerkstatt Rot damals noch irgendwie so nach Belgien gefahren sind. Das wird dann irgendwie so Dynamik und dann schließen sich alle so zusammen und dann ist man so, yeah! Und es ist so gemeinsam. Und so war es schon wie bei der RAF-Produktion auch. Natürlich, wir haben halt auch ins Extrem viel mit Radikalismus auseinandergesetzt und ich vor allem theoretisch und sie dann vor allem wirklich eine um Spielweisen für das gesucht gemeinsam. Und wir sind extrem viel miteinander unterwegs gewesen und das war schon intensiv, sehr intensiv. Und eben auch, ja, schon auch irgendwie für mich, glaube ich, künstlerisch extrem wichtig, die Arbeit. So. Also jetzt so als 10 Jahre später gesehen, weil da haben wir echt was ausprobiert für uns.
Also so risikomäßig seid ihr es allem 100% reingegangen eigentlich. 100%. Nein, halt, also ich habe glaube ich echt, es wurde da, ihr seid so durch Südtirols Kulturgeschichte durchgefahren. So, ich brauche mal so ein bisschen.
Los geht's. So, ja.
Ich so, weißt du, gibt es wie heißt das, wo man so druckt. Wo der Ball abfliegt und die war so zu und stolz.
Ja.
Mit der so Flipper. Ja, genau. Dings. Mit der Mordsgeschwindigkeit. Also, sie haben umgeckt, haben Interviews gegeben, haben Ding. Und
ach, so also, war das für die. Witzig, ja.
Also, von draußen drauf geschaut, war das schon cool. Aber auch mit, also ich meine, ich habe ja noch 7-8 Produktionen im Jahr gemacht einmal.
Ja, schon. Deshalb haben wir natürlich auch gemerkt, dass sich das natürlich auch nicht mit dem Anspruch von allen Beteiligten ausgeht. Weil natürlich waren wir eine kleine Gruppe von völlig Theater irgendwie
Enthusiasten
total. Und für mich war das ultra super. Also so, weil ich einfach mit Umfang 20 einen Ort gehabt, wo ich einfach 4 Inszenierungen das Jahr machen kann. So, und das war, und andere auch, und andere umgekehrt, viermal das Jahr spielen, um auch zu sagen, ist das etwas, was mich interessiert, was ich länger tun will oder irgendwie nicht? Und eben, wir haben ja wirklich auch, weil du das sagst mit irgendwie Flipper, wir haben dann irgendwie gesagt, so, und jetzt machen wir dokumentarisches Theater, so, bah, und jetzt machen wir einen riesen Shakespeare, zack, und jetzt machen wir irgendwie, jetzt gehen wir in die Franzensfeste und machen Federico Garcia Lorca, wer, was? Ja, machen wir, los geht's, probieren wir, geht es. So, und das, es war schon krass.
Ich finde, das ist ja gerade, ich mein, wenn man sagt, man will Regisseur werden, halt ist es im Grunde das Geschissenste, wenn man ohne Zugang zu der ganzen Szene sagt, ich will jetzt Regisseur werden. Kommst du nicht rein?
Ja, ja, voll.
Er muss noch extrem studieren oder irgendwie so, oder über irgendwelche Regieassistenzen, die zu ihnen battlen. Und ich glaube, so hast du auch in einem Rahmen Sachen ausprobieren gekannt, um für dich selber herauszufinden, nochmal, wie du arbeiten willst, wer du bist, was Sachen sein, die dich interessieren. Das war schon ziemlich einzigartig. Ist.
Voll. Vor allem auch, es ist schon auch, glaube ich, ein wichtiger Aspekt, hier einen Ort gehabt, wo ich auch gekannt habe, Fehler machen. Also so. Und das ist einfach, glaube ich, beim Anfangen, Fehler machen bei Regie hat allem Konsequenzen. Also so, der hat es dann in einem Studium genauso und der hat es dann auch quasi in der freien Wildbahn, wo man dann freischaffend ist oder so, genauso. Aber ich war dann extrem froh, so ein bisschen wie du sagst, wo ich dann mit dem Regiestudium angefangen habe, wo ich dann bei anderen Kolleginnen gemerkt habe, die einfach die Möglichkeit nicht gehabt haben, wie sie. Natürlich haben immer sehr gemeinsam mit anderen Leuten geschaffen. Also es war jetzt nicht so, dass wir extrem privilegiert waren und so, die kleine Kindlein, lass sie mal Theater machen. Wir probieren das jetzt. So, und da merke ich aber total, das war ein brutaler Vorteil. Weil ich einfach auch in dem Moment, wo ich angefangen habe, Regie studieren, gewusst, was ich will. Und bin nicht das erste Mal dann vor Leuten gestanden, auf einer Probebühne dann im zweiten Semester und dann mal gedacht, da muss man ja mit Leid reden. Da geht es nicht leid darum, dass ich mir was ausdenke. Ich muss dann nämlich auch die Leute da in das mit einbinden und schauen, dass die das auch wählen, was ich möchte. So.
Hast du schön gesagt. Weil man kann auch sagen,
dass die das tieren, was sie will. Dass
die das was du willst.
Ja, ja, voll. Man irgendwie, natürlich, so kann man es, glaube ich, auch sehen, aber ich merke einfach.
Na, wenn man will, dann ziehe ich alle in die gleiche Richtung. Ist halt besser.
Voll, ja, eben. Weil irgendwie, ich habe schon das Gefühl, es ist einfach auch feiner, mit Leuten zu arbeiten, bei denen man irgendwie weiß, die wollen irgendwie da sein. Die haben Lust, auf die Probe zu kommen, weil sie sich denken so, boah, da passiert was und die haben auch Lust, an Ideen weiterzudenken gemeinsam. So, halt ist fein.
Wieso hast du dich dazu entschieden, zu studieren?
Ich habe gemerkt, nachdem, weil ich war ja quasi in Dozerst beim rotierenden Theater ganz viel gemacht, bin dann am Münchner Volkstheater Regieassistent gewesen, 2 Jahre. Und danach habe ich aber gemerkt, ich habe dann noch dazwischen was anderes studiert. Also ich habe dann Geschichte studiert, 1,5 Jahre oder 2,5 Jahre. Und ich habe aber gemerkt, ich brauche einen Ort nochmal, wo ich mich kann, allein mit einmal einfach meiner künstlerischen Arbeit beschäftigen. Weil als jetzt dort beim Rotierenden war natürlich extrem viel einfach durch die Ressourcen eingeschränkt. Also es waren ganz viele waren berufstätig, dann hat man einfach ganz limitierte Probenzeit gehabt. Wir haben natürlich allem gemäß schauen, wie wir die ganze Sache finanzieren. Man hat einfach relativ geringe Bühnenbild-Möglichkeiten gehabt und so Homens-Möglichkeiten geschaffen, aber es war dann echt allem so in einem kleinen Rahmen und als Assistent ist man einfach allein mit Organisieren beschäftigt, die ganze Zeit. Und es kommt einfach ganz selten einmal, dass jemand fragt, wie hast du heute den Durchlauf gefunden? Und selbst dann ist es meistens so, dass man einfach viel zu müde ist und einfach viel zu rational drin, weil man eigentlich leid denkt, warte, ich muss kurz leider darüber nachdenken, dass ich danach in einer Viertelstunde die eine zur Maske schicken muss, weil sonst irgendwie fliegt der ganze Plan auseinander und dann haben wir morgen wieder das Problem und nachher so. Und dann kann man sich auf das gar nicht einlassen. Und da habe ich einfach das starke Bedürfnis gehabt, wo ich mir gedacht habe, irgendwie muss ich mir mal getrauen, an einen Ort zu gehen, wo ich einmal sagen kann, man mietet eigentlich das interessieren, auf der Bühne zu sehen. macht das Sinn oder ist das blöd? Und dann habe ich da Menschen, die mit mir das gemeinsam erörtern. Also ich kann Sachen, die mich interessieren, einmal in einen Raum stellen und die einmal ausprobieren und die weiterentwickeln. Natürlich, ein Studium ist dann trotzdem nicht so ideal, wie ich mir es vorgestellt habe. Aber
ich glaube, von deinem Punkt, an dem du selber warst, macht es voll Sinn, dass du sagst, du möchtest das jetzt nochmal probieren.
Voll.
Weil du ja schon Sachen probiert hast.
Ja.
Und weißt, auf wo du die Fragen hast.
Ja.
Die Antworten, glaube ich, findet man dann besser, als wenn man sagt, man geht jetzt mal studieren, um alles von Grund auf zu lernen.
Genau, absolut, absolut. Vor allem ist allem so ein bisschen solche Einrichtungen oder halt so Hochschulen, ist eh genau das, was du sagst. Die lassen sich einfach leichter nutzen oder besser nutzen, wenn man mit der Fragestellung schon hinkommt. Wenn man so weiß, ich möchte das für mich auserfinden. So, weil dann kann man den Apparat, den großen, einfach viel besser bedienen, weil man dann weiß, wo man hingehen muss, so mit wem man reden muss. So, genau, und das hat mir schon irgendwie eine Gelassenheit dann gegeben im Studium, was so fein war. Natürlich war schon auch ein Interesse, wo ich mir so gedacht habe, weil ich weiß noch, vor dem Studium habe ich da in Südtirol schon angefangen, in der Dekadenz, in der Caramolage, im Theater in der Altstadt im Iran zu arbeiten. Und dann habe ich so ein bisschen gemerkt, einfach so, mal einmal schauen, ob es noch weiter reicht, ob es für weiter einfach reicht. Kann ich auch in einem Stadttheater, in einem Landestheater, in einem Staatstheater irgendwie arbeiten? Geht sich das aus? Interessiert auch der deutschsprachige Raum das, was ich jetzt vielleicht auf der Bühne zu sagen mir wünsche oder so? Genau. Und ich glaube, wenn ich das auch nicht getan hätte, mir hat damals eine Dramaturgin gesagt, bevor ich mich beworben habe, bewirb die Leine nochmal, weil sonst bereust du in 10 Jahren, dass du es nicht getan hast. Weil es hat ja schon, muss man vielleicht auch dazu sagen, es hat bei mir schon eine Zeit gedauert, bis ich umgenommen worden bin. Also es war nicht so erste Aufnahmeprüfung, super, Kim!
Du bist nicht durchgerannt.
Ich bin nicht durchgerannt, nein. Ich bin,
haben da ein Wunderkind, das müssen wir jetzt haben.
Das ist Kim, das gehört die Menschen schon so. Also so, ja. Es gibt schon solche, die, ich weiß auch noch, wir sind zu dritt aufgenommen worden in unserem Regiejahrgang und es war bei einer war es die zweite Aufnahmeprüfung, bei der anderen die erste Aufnahmeprüfung und bei mir war es die 9. Also okay. Von uns drei. Genau, und es ist natürlich auch irgendwie, da geht man dann auch am Anfang so mit einem Defizit ein, weil man sich so denkt, okay, bei den anderen zwar sofort geklappt und die haben es einfach ewig lang gebraucht, bin ich jetzt der Schwächste von uns drei. Und das ist natürlich auch eine Frage, die man sich die ganze Zeit stellt. So, und gleichzeitig war es dann überhaupt nicht so. Und das ist ja völlig wurscht. So.
Aber wie ist denn der Prozess, bei Regie aufgenommen zu werden? Wie läuft denn haben die Prüfungen?
Also es sind meistens so mehrere Runden, so heißt es eigentlich an alle Hochschulen so. Es ist bei Regie meistens so, dass die erste Runde gar nicht vor Ort ist, also dass du quasi sowas wie eine Mappe abgibst. Da schreibst du meistens 1 bis 2 Regiekonzepte oder ein paar andere Ideen, die du gerne auf der Bühne sehen hast. Du schreibst deinen Lebenslauf, du schreibst ein Motivationsschreiben, schickst manchmal so ein bisschen Material von Arbeiten, die man gemacht hat, irgendwie mit. So ein bisschen in die Richtung und dann gibt es meistens von den ganzen Einsendungen so eine Art Vorauswahl, so, wo es dann irgendwie eine zweite Runde gibt und dann sind es jetzt an die meisten Hochschulen, glaube ich, allem Leute zwischen 10 und 15 Leute, die quasi überhaupt in die zweite Runde kommen. Und die
haben tatsächlich mega limitierte Plätze.
Genau. Weil es, und ich habe tatsächlich das Glück gehabt, muss ich schon sagen, von den 9 Versuchen, dass ich sehr häufig in die zweite Runde gekommen bin. Also es war, glaube ich, einmal bei mir in Wien, glaube ich, wo ich wirklich in der ersten Runde raus bin, aber sonst eigentlich relativ häufig wirklich weiterkommen.
So, und dann die Mappe hat gepasst.
Die Mappe hat gepasst. Und das war aber ganz interessant, weil mir ist tatsächlich 3-mal passiert, dass ich in der Runde, was quasi die Endrunde war, rausgeflogen bin, wo man inszenieren, vorinszenieren hat müssen. Und das hat mir brutal fertig gemacht, weil ich mir gedacht habe, das ist das Einzige von den ganzen Runden bei einer Aufnahmeprüfung, wo ich mir sicher bin, dass ich das kann. Weil da habe ich extrem viel Erfahrung. Ich kann brutal gut mit Leuten arbeiten, reden, schauen, irgendwie Dings. Aber es war dann allem oft einfach so ein bisschen auch an meinem Mut, Sachen auszuprobieren, gehackt. Weil ich dann allem so in der letzten Runde so zeigen wollte, schaust, wie schnell ich in 20 Minuten was Gutes, Sauberes hinkriege. Und es war dann einfach okay. Gut und sauber, aber auch dadurch einfach ein bisschen fad.
Okay.
So, und das ist, glaube ich, so ein bisschen genau. Aber eben, um zurückzukommen, es ist dann meistens ein Gespräch, das man hat mit der Kommission, die haben dann befragen zu eben zur Mappe, die man eingeschickt hat, oder auch die dann ein Interesse haben an der Person, wo man dann auch so, Sachen macht, dann manchmal hat man so Gruppenübungen, also wo man dann mit mehreren Kandidaten zusammen entweder eine Diskussion muss gestalten gemeinsam oder man muss gemeinsam sich gegenseitig inszenieren und die Kommission kommt bald wieder vorbei.
Wie geht denn, hell?
Wie
ist das so vom Gefühl her, dass du bist ja mit im Grunde Konkurrenten
ja.
in einem Ding.
Das ist
relativ dumm als Ausgangslogik.
Ja, das war auch dumm. Also ich habe das Gott sei Dank einmal gehabt, dass wir uns gegenseitig inszenieren. Und das haben wir nie wirklich so gemerkt. Wir waren alle so, wir haben uns alle so ein bisschen eine falsche Bescheidenheit vorgegaukelt. Also wir haben alle so permanent getan, wie, na, dann mach du, ist völlig okay für mich und irgendwie Dings. Und dann denke ich mir so vor, wenn du als Kommission in so einer Gruppe eine Kim schon fünf die ganze Zeit und die, passt total. Dann denkst du so, da geht gar nichts.
Ja, also, ja.
Dann lass uns mal weitergehen. Es ist ja tatsächlich von ins Fünfe sind damals dann alle, weil es war damals quasi so Teil der Endrunde. Wir sind alle fünf nicht genommen worden. So.
Okay.
Genau. Aber eben so vorinszenieren, sind wir nämlich dann tatsächlich auch, da wo es bei mir dann geklappt hat, war dann das, wo ich mich das erste Mal richtig entspannt habe und wo ich Spaß gehabt habe beim Arbeiten. Weil ich weiß noch, haben wir alle anderen, die mit mir in der Endrunde waren, haben alle sehr ernste Sachen gemacht. Wir haben so einen Beckett-Text gekriegt, von dem wir quasi, also die anderen haben gewusst, dass es ein Beckett-Text ist, ich nicht. Und sie haben alle deswegen so
sehr... Ist dir das auch passiert, dass alle den Text kennen und wer das geschrieben hat?
Und ja, aber weißt du was?
Das ist
sie
so
liegen
schlimm.
Alle.
Sie liegen alle, oder?
Sie liegen alle.
Ich glaube, das sind niemand.
So.
Und schmeißen gar nicht so ein Reklamheft und hin. Ah, ja. So, ja, das Schiller, die Räume.
Das ist leid. Es ist auch so wurscht.
Muss ich mal durchschauen auf Wikipedia, um so. Was es geht.
Voll. Nein, es schadet natürlich nicht, belesen zu sein. Überhaupt nicht. Aber ich habe oft das erlebt, da ist gar nicht so viel dahinter. Meistens, wenn alle sagen, ja, kenne ich. Voll. Außerdem ist es auch langweilig, wenn alle das Gleiche kennen, die ganze
Zeit. Aber ich denke, halt ist auch, wenn du, weil ich mache jetzt nicht viel Regie, aber wieder mal, und dann ist man schon froh, wenn man viel gesehen hat. Weißt du, auch Sachen, die jetzt nicht Text sein oder Theater, sondern so Bilder oder so irgendwie.
Halftime-Shows,
ja,
von Super Bowl.
Genau.
Voll.
Stellst du auch überall Sachen zusammen, oder?
Lei. Nein, ja, natürlich. Ich schaue mir extrem gern Sachen an und ich schaue mir auch gern Sachen an, die auch fern meinem Medium sein. Also ich denke irgendwie, ich schaue mit meinem Partner relativ häufig so Schlagershows an am Samstagabend. Und natürlich hast du ein bisschen Ironie ist da dabei und gleichzeitig müssen wir schon auch zugeben, dass es uns ein bisschen auch gefällt. Und mich interessiert das aber auch, weil ich mir so denke, was haltet denn da uns alles so drin, dass man sich das anschaut? Das sind ganz viele Leute, die da zuschauen. Das hat ja irgendeine Form von Dramaturgie, dass wir alle drin bleiben. Weil es ist eigentlich allem das gleiche Prinzip. Es singt jemand, dann redet jemand, dann singt wieder jemand, dann redet jemand, dann singt wieder jemand. Und ich denke mir so, das ist irgendwie, wie schafft man das? Weil man kann das nicht so einfach gleich kopieren, sondern wie schafft man das, dass... So, also über so Sachen denke ich dann noch, ob das dann Sinn macht oder nicht, über das nachzudenken, ist dann wieder wurscht. Aber es führt dann wieder irgendwo hin.
Wie hilfst du in Leid zu verstehen, was du von ihnen willst?
Gespräch, eigentlich allem, glaube ich. Dialog.
Also du tust ihnen einfach viel erklären, einfach so, oder?
Ja, ich glaube...
Mehr mit Fragen oder mehr mit Sorgen, oder?
Ich glaube, es ist meistens so, dass natürlich ist der Beginn von unserem Gespräch allem das, dass man zuerst mal versucht zu erklären, was man selber meint. Und danach merke ich aber, dass es ganz oft bei mir auch so ist, dass es gegenüber was sagt, was das, was ich sage, irgendwie missversteht. Ich dadurch aber auf einen neuen Gedanken komme, von dem man dann eigentlich denkt, man, eigentlich ist der besser. Und dann wechselt es sich wieder um. Also so es ist tatsächlich ganz selten so, dass ich mit einem total fertigen Gedanken komme und so sage, na, es müsst das genau so machen, wie ich mir das gedacht habe. Ja, das irgendwie, das
kein Megafon-Regisseur.
Na.
5 Meter weiter.
Ich glaube, also ich strahle das manchmal aus, so, aber ich glaube, ich bin das nicht so. Also ich wäre dann schon, es gibt natürlich schon Sachen, die, wo ich genau wäre, wo ich dann so sage, nein, sorry, du musst da einen halben Meter weiter hinten stehen, weil sonst wäre der Raum so flach, das geht nicht. So,
ja, aber heilig ist technisch.
Heilig eben, das sind technische Sachen, oder wo ich also sage, da kann ich ganz klar benennen, was die Begründung ist. Aber auch, es gibt so die Momente, wo ich es halt nicht kann, und wo ich tatsächlich allem eher so den Dialog suche. Und dann merke ich so, was versteht die andere Person? Was ist bei der Person eigentlich der Impuls? Warum ist der Impuls da? Kann ich mit dem Impuls was anfangen? Kann ich den Impuls so zeigen, dass er irgendwie Sinn macht? Oder muss man echt eigentlich wieder zu meinem Impuls zurückgehen? Und ich habe das Gefühl, wenn man aber gemeinsam den Weg macht, der total lang ist manchmal auch, aber der lohnt sich eigentlich allem, weil dann landet man am Schluss bei einem Verständnis, wo beide gekannt haben, alles loswerden, was sie loswerden müssen. Und nicht irgendjemand dann vielleicht muss sagen, ich glaube, das kann man nie ganz verhindern, aber dann hinter die Bühne geht und sagt, spiel doch selber den Scheiß. Also weißt du, so, weil das gibt es ja, klarerweise.
Aber du bist nicht einer von der Regisseure, was vorspielt.
Nein.
Sell ist ganz was Schlimmes.
Ja, ja.
Hast du einmal mitgemacht?
Ich habe assistiert bei einer Person, die das ganz viel getan hat und die haben das allen brutal lustig gefunden.
Das ist erniedrigend für alle Beteiligten.
Bisschen, ja. Ich glaube, ich habe manchmal so Momente, wo ich kurz so versuche, was anzudeuten. Aber ich glaube, dass das halt extrem lustig für alle anderen Beteiligten ist, weil man merkt eigentlich, dass ich eigentlich schon die Parodie von mir selber spiele, die was vorspielt. Weil ich in dem schon den Kommentar drin habe, dass das total albern ist, dass ich jetzt was vorspiele. So, nein, ich glaube, ein Vorspiel überhaupt nicht gefühlt. Ganz schlimm. Ganz schlimm. Ganz schlimm. Es und schaut ja allem nachgemacht aus. Das nachgemacht ist auch schrecklich,
ja.
Ja.
Es ist ja unauthentisch. Und man macht, ich meine, jemand kopieren kann man ja machen.
Ja.
Das ist eine alme Kopie.
Ja. Ja, ja, ja.
Wenn du Regieassistent gemacht hast,
ja.
Wie war ein Cell? Also mit was für einer Einstellung bist du hingegangen und wie hat sich die Einstellung dann verändert über den Lauf der Zeit?
Ja, also ich bin eingegangen einmal mit der Einstellung, ich will Regisseur werden, ich will eigentlich möglichst schnell jetzt eine Regie machen. So, das war, glaube ich, schon die Haltung, die natürlich nichts verloren hat in dem Job, erst einmal. gleichzeitig war schon ein großer Gedanke, ich bin einfach mal weg.
Gerade alle, was so. Dein Podcast hat.
Was? Ist mein Fuß in der Tür. Ist voll, ich sah absolut.
Schon.
Also das absolut. Es geht leider einfach nicht sonderlich schnell meistens. Also so, es ist jetzt nicht so, dass man, es ist einfach richtig toll, wenn man eine gute Regieassistenz hat. Sam ist mir brutal froh. Noch, glaube ich, versucht man schon. Es ist auch ein Lob, wenn man jemanden gern als Regieassistentin oder Assistent dabei hat. So, weil halt heißt allem, dass man der Person extrem viel zutraut und dazu der viel Vertrauen hat. So. Das war bei mir schon eine lange Zeit so. Ich und trotzdem, mir hat es total unter die Nägel gebrannt. Ich neige mir erst im Sommer dann allem da was machen, weil ich das nicht ausgehalten hätte. Leider, ich wollte einfach machen. Und ich war da brutal als Assistent auf Nodeln. Also so, für mich war das eigentlich nichts. So, ich bin brutal froh, dass ich durch die Schule gegangen bin, weil die hat mir schon dann auch vieles an Wissen eröffnet. Wie funktioniert das Haus? Was brauchen die technischen Abteilungen von mir als Regisseur, als Regieassistent, als Inspizient? Was braucht Theater an Kommunikation alles? Das habe ich da alles mitgelernt, aber es war schon mühsam für mich. Ich habe das nicht gern getan. Ich war auch nicht so gern der gute Geist in der Produktion, den alle mögen und der für alle Keksel mitbringt. Das hat mich eigentlich ein wenig genervt. Ja. So, ja.
Ich finde, das, was ich bei Regieassistenz am meisten gewinnen kann von der Idee her, ist, also das zu machen als einen Weg rein, ist eine Möglichkeit zu sehen, wie andere Regisseure arbeiten. Weil ich glaube, ab dem Moment, wo du selber als Regisseur arbeitest, hast du ja nimmer einen anderen Regisseur, wo du auch schauen kannst. Du siehst einmal als fertige Produkt.
Du siehst einmal als fertige
Produkt, und sei sowieso das schlechteste Zeuge von einem Prozess.
Voll. Weil es halt nichts über meistens oder relativ wenig manchmal über die Probenatmosphäre oder sowas irgendwie Aussagen schafft.
Voll.
Soll ich darauf antworten? Oder willst du die
Frage? Ja, was du noch zu denen?
Ja, na,
weil ich denke, du hast Stechter, wenn Regieassistent bei einem Haus machst, dann schaust du hin, 5 Regisseure im Jahr auf die Finger.
Ja, ich habe tatsächlich sehr viel mit zwei Personen gearbeitet in der Zeit, wo ich da 2 Jahre war. Was ich jetzt im Hintern noch wie ein Schade finde, also so eben, das hat auch einfach mit Sympathien von Personen zu tun gehabt, die gern mit mir zusammengearbeitet haben, so. Mit denen ich auch gern zusammengearbeitet habe. So, jetzt denke ich mir manchmal, weil vielleicht hätte ich da wie mehr darauf achten sollen, dass ich einfach mit anderen Leuten in Berührung komme. So, und trotzdem hat es natürlich auch Qualität, über einen langen Zeitraum einer Person zuzuschauen, wie sie bei einer nach der anderen Arbeit Sachen verbessert oder eben auch nicht verbessert, sich bewusst dagegen entscheidet. Und eben, wie du auch gesagt hast, so die, was man natürlich kann als Regieassistent, man kann oder ich kann, ich habe extrem viel beobachten können. Ich habe auch Spielerinnen beobachten können und Spieler, wie sie mit Anweisungen umgehen, wie sie auch mit Frust auf Probe umgehen. Wenn es dann die Momente, wo sich das eigentlich zeigt, wenn kriegt man das als Regieposition irgendwie nicht mit, wenn sollte man darauf eingehen, wenn nicht. So, und das sind schon Sachen, die ich da durch die Beobachtung einfach gekannt habe, mitnehmen. Und so, und gleichzeitig auch ihren, was ist trotzdem, also auch wenn ich mit viel mit ähnlichen Leuten gearbeitet habe, ihren einmal tatsächlich dann in der Zeit das Privileg gehabt oder die Möglichkeit gehabt, bei einer riesigen Produktion beteiligt zu sein, mit irgendwie, glaube ich, fast 200 Leuten auf der Bühne. Und selber total interessant, weil selbst schon irgendwie eine, so wie eine Dimension ist, mit der man total selten in Berührung kommt, wo ich mir dann so gedacht habe, krass, wie bewegt man 180 Leute gleichzeitig, also wie macht man 180 Leute gleichzeitig eine Regieanweisung? Wie geht denn das? Weil mein Ding ist eher so, zu alle Einzelnen hinzugehen und zu sagen, schau, wieso geht das für die nicht oder wieso geht das für die nicht? Und wir quasi kann man Ansagen, freundliche Ansagen für 180 Leute machen, dass sie eben an selben Impuls spüren und nicht, dass sie sich angesagt fühlen, sondern dass sie das Gefühl haben, sein. Okay, ich verstehe, was die Situation ist, deshalb tue ich jetzt das. So, dass sie dabei sein, genau.
Ja, ich glaube, mega heftig. Wir haben da jetzt in Anfang September so ein Projekt, wo wir in der Royal Albert Hall dabei sein dürfen.
Mhm, cool.
Dann schicken wir eine Gruppe auch. Die sind auch als Gast praktisch auch. Wir haben mit den Festivals haben wir so gewisse Leute, was haben wir da kommen mit Gruppen.
Ja.
Und da ist eine Gruppe, ist der Theatre Train von England. Das ist ein Franchise. Weil in England ist alles wirtschaftlich und wir haben, glaube ich, keine Ahnung, 200-300 Niederlassungen und arbeiten mit so riesigen Shows, die sie noch allem wieder mal machen.
Ja.
Jetzt ist die 100. Show von ihnen in der Royal Albert Hall.
Okay, mit
krass. 600 Spieler.
Okay, krass.
Und unsere Leute sind höchstwahrscheinlich hinter irgendeiner Säule im Chor.
Ja.
So dabei. Aber da bin ich auch gespannt, wie sie das, also wie das koordiniert wird.
Weil voll, ja.
Ist der Typ, was die, die Opening Ceremony für die Olympischen Spiele, haben wir da die Kinder
witzig.
Organisiert.
Ja.
Und hellisch. Also,
Fun das Fact,
stell ich mir wahnsinnig vor.
Der Regisseur, mit dem ich die Arbeit gemacht habe, mit den 180 Leuten, der hat die Opening Ceremony von der WM 2006 in München damals gemacht. Also, Full Circle Moment, Olympische Spiele, WM, überall. Weil eben, weil ich mir auch denke, so, das ist eben schon interessant, wie wir vorhin gesagt haben, Halftime-Show-Dings, irgendwas kommt da.
Ja, da klickt es nach vorne wieder. Ja. Läuft es eine Zeit lang so parallel und dann geht es wieder auseinander.
Ja, voll.
Aber was war denn das? Wie war denn der Typ drauf? Ist der reingekommen und alle waren so.
Avieren schon. Also man muss tatsächlich auch sagen, also so, das war im Passionstheater Oberammergau und das hat damals der Christian Stückel gemacht und der hat natürlich dort ein Standing. Also so, das ist schon, der kann dort schon auf was aufbauen. Also so, im ersten Tag, wo er natürlich die Probe betritt, wissen alle, wer er ist. So, und das sind natürlich schon Sachen, die da dazugehören. Also so, genau.
Aber ich glaube, so einen gewissen Background-Wind braucht man, wenn man
absolut
so eine Geschichte macht.
Also
man kommt jetzt voll. Nicht jemand, den niemand kennt, hin und ist
nein, voll.
Ah ja, jetzt tue ich mal mit 180 Leuten.
Voll. Man braucht den Background und gleichzeitig braucht man aber auch eine Form von einladender Geste, dass man sich die Leute haltet. Also das muss man dann schon erkennen. Und gar nicht irgendwie, um das auch irgendwie zu glorifizieren oder so, aber irgendwie dort zuzuschauen, war schon irgendwie interessant. Also zu merken, aha, okay, so werden auch. Weil natürlich macht es einen Unterschied, ob ich ein Bild mit 180 Menschen sehe oder mit drei. Es hat beides eine Qualität. Aber ja. Genau, aber eben, es hat beides eine Qualität, die sich unterscheidet.
Da frage ich mich allem so ein Mensch, wie der mit Unsicherheiten umgeht. Oder ob der hingeht und was. So.
Ja. Schwierig zu sagen.
Hast du hinter ihm geguckt?
Ja, auch vor ihm. Also, wir haben ihn aus allen Perspektiven beobachten können, so jetzt mal. Insider. Und ich kenne, ja, nein, also so man kennt, so im Sinne von, ich habe ja das erlebt, wo ich quasi an die Spielerinnen oder an die Sängerinnen in dem Fall viel näher dran war, weil ich vorne in der ersten Reihe gesessen bin und der ganz hinten irgendwo gerufen hat oder so. Und wo ich quasi, so wie, weißt du, das ist ja wie so Wellenbewegung, wo ich das zerst her und merke, wie es so unkimp. Und wo es irgendwie dann wieder so von da und irgendwie bin ich viel direkter und näher an der Reaktion drin und so. Ja, wie so eine Person mit Unsicherheiten umgeht, das sein, ich glaube, gehen doch alle Menschen ganz unterschiedlich damit um. So, das ist ja, ich kann es ja, glaube ich, gar nicht mehr so ganz rekonstruieren, weil ich schon das Gefühl gehabt, dass Unsicherheiten waren manchmal da, aber die waren ja irgendwie schon sehr routiniert mit eingewoben. Was okay. Nicht heißt, dass sie klein waren oder so, aber irgendwie war er damit schon eine Form Weg von Umgang da. Ja, voll. Gut. Aber es war auf alle Fälle ein Umgang da. Bitte?
Wie gehst du mit Unsicherheiten um?
Weinen. Na, auf der Probe. Na, ich glaube, ich äußere Unsicherheiten allem relativ schnell. Also so, ich bin, glaube ich, ein Mensch, der ganz schnell mal sagt, weiß ich jetzt gerade nicht. Und weil ich das Gefühl habe, es hilft überhaupt nicht, wenn ich irgendwie über Unsicherheiten auf der Probe hinweg spiele. Also ich habe es auch schon gehabt, dass ich gesagt habe, sorry, jetzt weiß ich da gerade nicht weiter, jetzt müssen wir mit der Probe aufhören. Irgendwie. Ich weiß gerade nicht, ob ich mit dem jetzt irgendwie weiterkomme oder wie wir das jetzt irgendwie machen. Und ja, ich glaube auch, ich gehe mit Unsicherheiten schon viel mit Dialog um, wenn es möglich ist, auf der Probe. Es gibt natürlich auch eine andere Unsicherheit, die dann irgendwie einsetzt, wenn man irgendwie mit dem Beruf so wie ein allein ist, daheim so. Und das ist dann schon, glaube ich, nochmal das Schwierigere, weil es einem nicht so wie den klaren Adressaten gibt, mit dem man das verhandeln kann. So. Ja, und glaube ich, bin schon auch noch beim Außerfinden. So, weil ich glaube, Unsicherheit gehört zum Beruf dazu und es ist ja wichtig, dass man in irgendeiner Form allem wieder Unsicherheiten empfindet. Dass man auch merkt, so, man ist ein Mensch und das ist irgendwie nicht, ich bin jetzt nicht der Allwissende, der da jetzt auf die Probe kommt und irgendwie sagt, so muss das sein. Und dass man auch nicht denkt, die eigene Kunst ist die richtige und alles andere ist irgendwie Quatsch. So. Aber eben, ich glaube, da bin ich schon noch am Suchen, wie ich mit dem so umgehe. Ja.
Und das nächste Projekt ist in der Dekadenz.
Yes!
Was spielt es?
Good old Dekadenz. Wir machen eine Stückentwicklung. Oh Gott, darf man das jetzt auch schon sagen? Eigentlich schon. Es steht auf der Dekadenz, steht oben zeitgeschichtlichen.
Also es ist wahrscheinlich, dass er Ende September rausging.
Ja, dann.
Dürfen wir schon.
Hast
die Woche davon.
Ja, nein, ich glaube eigentlich, also wir machen tatsächlich eine Produktion gerade, in der wir uns thematisch mit der Naya, also mit dem italienischen Wehrdienst, beschäftigen. Wir haben die Idee, so ein bisschen bei der Anna Heiß, die ja quasi die Leiterin von der Dekadenz ist, entsprungen und sie ist dann auf die Armela Madreiter, die eine Studienkollegin von mir war, die hat nicht Regie studiert, aber Applied Theater. Das ist so ein Studiengang, der so ein bisschen ausgehend von Expertinnen, Expertentheater, so gemischt da mit theaterpädagogischen Elementen, gemischt da mit dokumentarischen Elementen, so ein bisschen noch Formen sucht. Und das hat sie studiert und ich habe Regie studiert am Mozarteum und wir haben uns dann lustigerweise auch über die Anna Heiß, weil sie die Armela aus Wien gekannt hat, was aber eigentlich gar nicht so wichtig ist, connected. und haben dann jetzt öfter als in der quasi Verbindung Regie und Dramaturgie zusammengearbeitet. Und die Anna ist eben auf uns zwar zugekommen und hat gesagt, es war jetzt echt eigentlich von Enkara bei der Ausrichtung perfekt eigentlich, um eng mit so einem Thema, dem dokumentarisch und gleichzeitig aber auch dächt, im zweiten Schritt dann extrem stark auf einen künstlerischen Schwerpunkt setzend, so eine Arbeit irgendwie umzusetzen. Und mir haben uns eigentlich total gefreut, weil es dann dächt auch eine andere Form ist, als wenn man sich quasi nur als Regie und Dramaturgie für ein Stück, das schon geschrieben ist, irgendwie trifft, um zu arbeiten miteinander. Und haben das dann so wie ein, sind das dann gemeinsam umgegangen, haben dann gemeinsam irgendwie noch eine Ausstatterin gesucht, die Miriam Falkensteiner, die ich ja schon lange kenne, die Armela auch schon so am Rande gekannt hat über mich. Und dann haben wir noch nach einer geeigneten Besetzung gesucht und haben wirklich auch so lange überlegt, wer muss das spielen, und dann auch mit unterschiedlichen Leuten schon Gespräche gehabt und haben uns dann schlussendlich für die Dreier-Kombo entschieden, also die Sabine Ladurne, Patricia Pfeiffer und die Viktoria Obermazzoner. Was natürlich auch eine interessante Setzung ist, was natürlich um einen Wehrdienst geht, der ja in Italien eigentlich ausschließlich, genau,
okay.
Auseinandersetzen, und irgendwie sind wir auch recht happy mit der Setzung jetzt. Also weil die natürlich auch viel dann, der ja inhaltlich einiges entschieden hat. Also so, weil natürlich, wenn drei Frauen den Text sprechen, was anderes ist, wie wenn drei Männer den Text sprechen, wie wenn ein gemischtes Ensemble den Text spricht, wie wenn ein gemischtsprachiges Ensemble den Text spricht und so weiter. Also das waren alles Gedanken, die da waren. Genau. Und ich glaube, es wird sehr unterhaltend, glaube ich. Also es ist gerade schwierig zu sagen, weil wir natürlich irgendwo noch in die Proben stecken. Aber es ist, glaube ich, eine sehr spannende Form, weil sie, glaube ich, sehr speziell ist, weil sie sich ja wie so fast mit dem ganzen Inhaltlichen gebaut hat. So. Weil es ist jetzt weder ein Sketch-Reigen geworden, sage ich jetzt, noch eine Form von fünfaktiges Tragödienwerk und irgendwie jetzt trotzdem von beiden von dem irgendwie was.
Okay.
Genau.
Und Premiere ist da?
13. Oktober.
13. Oktober.
In der Dekadenz.
In der Dekadenz.
Und dann gibt es Vorstellungen bis Ende Oktober, glaube ich.
Dem mal alle.
Aber was für Sache eigentlich. Es ist total interessant, dass wir eben auch vorhin so lange über Tom auf dem Lande geredet haben, weil es hat eine einzige Vorstellung gegeben.
Eine einzige.
Und es reden so viele Menschen, allem noch über den einen oben. Ich finde das so schieren. Mir passiert so oft, dass mich Menschen darauf unsprechen. Wenn ich mal da bin in Brixen, so, das und das da mal auf dem Lande, ich habe es noch nimmer gemacht, nochmal. So, wir haben ja mehrmals versucht, quasi wieder Aufnahmen zu machen. So, aber es ist dann allen wieder.
Das ist gestorben.
Ja.
Es ist als Legende.
Lebt es weiter.
Hat es überlebt.
Ja.
Ich glaube, dass es
bis doch keine
zusätzlichen Aufführungen gegeben hat und jeder Wiederbelebungsversuch gescheitert ist, macht das Stückchen noch spezieller. Weil da ist der Strom geflogen auf der Bühne.
Bei der Premiere ist sogar der Strom gefallen.
Ist gewaltig gewesen.
Witzig. Ja, ich darf mich eben fragen, ob man jetzt überhaupt noch wenn es jetzt noch eine Wiederaufnahme gäbe, ob man dieser Erwartung überhaupt noch gerecht werden könnte. Weil es ist so, wie wenn du jetzt plötzlich, um wieder zur Kirche zurückzukommen, die Mutter Gottes plötzlich einer gekommen hat bei der Tier, dann hatten wir es wahrscheinlich jetzt auch nicht glauben.
Nein.
Dass es tatsächlich ist. Oder Jesus.
Nein, sowieso.
So.
Das ist nicht möglich.
Da hat man sagen, der verarscht jetzt.
Ja. Geh übers Wasser, Kollege.
Geh übers Wasser. Jetzt noch.
Ja. Machen wir es. Lärmen wohl ein Psaus. Na super.
Lärmere Psaus vor allem.
Geht über den Boden.
Schien, ja.
Super. Voll cool, dass du da warst. Ihr habt mich köstlich unterhalten.
Ja, cool, ja. Jetzt habe ich total Angst, dass ich total einen Quatsch geredet habe. Aber heute hat man allem wahrscheinlich.
An allem, es geht gar nicht anders.
Das stimmt. Es ist ja gut, dass man Angst hat, dass man Quatsch geredet hat, weil dann hinterfragt man das, was man gesagt hat. Oder?
Ja. Okay.
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 Oder nicht? Ja. Nein.
Danke, dass du vorbeikommst.
Danke fürs Einladen. Fein war's.
Und das war der Caveman Podcast. Danke fürs Zuhören. Wenn ich es noch nicht genug habe und unbedingt noch ein bisschen mehr Inhalte haben will, dann könnt ihr es in Caveman-Podcast auf Patreon folgen. Der Link dafür ist in der Beschreibung, patreon.com/cavemanpodcast. Heim gibt es allerhand cooles Zeug, Zusatzinhalte, extra Folge mit jedem Gast, die halt heißt, der Ratscher danach, wo es dann ein bisschen, nachdem alle Sachen angeschalten worden sind, werden sie wieder eingeschalten und die Gäste können noch ein bisschen weiterreden und ein paar geheime Sachen erzählen. Außerdem werden alle Folgen eine Woche, bevor sie für alle zugänglich sein, auf dem Patreon verfügbar sein. Und es würde mich voll freuen, wenn ein paar von euch mein Projekt unterstützen würden. Auf alle Fälle, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal im Caveman-Podcast.